Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum einzigen, zum einzigartigen Premier League Podcast auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und mein Name ist Robin Held und wir beide haben uns entschlossen, zusammen jetzt diesen Podcast aufzunehmen. Die Frage ist, warum machen wir das denn jetzt? Es gibt ja schon ganz viele.
Genau, es gibt schon einigermaßen viele Podcasts, aber also ich denke, es ist einigermaßen klar, wir beide sind relativ hässlich und dementsprechend ist natürlich das Format eines Podcasts noch eigentlich am besten geeignet, würde ich sagen.
Genau, Videos fallen sofort weg und dann blieb irgendwie nur der Podcast.
Genau, und dementsprechend fangen wir jetzt heute mit der ersten Folge an. Wir wollen ab jetzt wöchentlich kommen, es sei denn natürlich eine englische Woche kommt und dementsprechend sind wir dann jeden Spieltag wieder für euch da. Und wir starten jetzt mit dem aktuellen Spieltag. Da war natürlich der größte Fokus auf dem traditionsreichen Manchester Derby. Es wurde von vielen Seiten definitiv mit einiger Begeisterung erwartet. Jetzt ist die Frage, hat es gerechtfertigt, was es vorher versprochen hat? Es ist 0-0 ausgegangen, aber natürlich die Frage, wie fandest du es, wie hast du es erwartet vorher?
Ich hatte schon gehofft, dass das ein offenes Spiel wird, wo beide nach vorne spielen, aber jeder neutrale Zuschauer ist, glaube ich, komplett enttäuscht. Also unterm Strich langweiliges Spiel. Aber wenn man natürlich ein bisschen tiefer guckt, taktisch sehr interessant. Vielleicht fangen wir einfach mit dem Personal an.
Genau. Das Personaltableau von Ole Gunnar Solskjaer war direkt einigermaßen interessant. Man kann mittlerweile eigentlich rauslesen, dass er sich auf der Doppel-6 für McTominay und Fred entschieden hat. Natürlich jetzt nicht die kreativsten Spieler, die da in der Mitte des Rasens spielen, aber definitiv sehr körperlich.
Absolut. Wenn wir dann einfach mal bei City auf derselben Position nachschauen, da haben wir eine Doppel-6 mit Rodri und Fernandinho. Eher ungewöhnlich für Pep Guardiola. Eigentlich spielt er immer nur mit einem von beiden als defensiven Sechser und dann Gündogan oder Foden daneben, Hauptsache irgendeinen Offensiven, aber diesmal sehr kontrolliert. Ich habe daraus abgeleitet, dass City auf jeden Fall und Pep vor allem auf Ballbesitz spielen wollte und die Kontrolle haben wollte, weil man doch Respekt hatte vom Gegner. Aber wenn wir in die erste Halbzeit reinschauen, hat es überhaupt nicht funktioniert. Also nach 60 Minuten stand es auf der Ballbesitzanzeige 50-50 und ich würde einfach mal sagen, Plan nicht aufgegangen.
Aber hältst du Gündogan für so wichtig für das Spiel von Pep?
Fürs Offensivspiel, ja. Also ich denke, die Ballbesitztaktik basiert ja auf den Spielern, die gespielt haben und es hat nicht geklappt. Ein Gündogan hätte das Spiel verändert und hätte mehr Tiefe reingebracht, mehr spontane Momente.
Alles klar. Dann gab es natürlich auf der anderen Seite noch die große Pogba-Problematik. Einmal mehr hat der Berater von Paul Pogba, Mino Raiola, für einiges an Zündstoff gesorgt, indem er vor dem Leipzig-Spiel schon gesagt hatte, dass Pogba im nächsten Sommer den Verein verlassen wolle. Dann gab es ja schon Stimmen auf der Insel, zum Beispiel von Gary Neville, der ehemaligen Manchester United-Legende, die forderten, dass Pogba nie mehr wieder für Man U spielen sollte. Solskjaer hat sich davon nicht so viel angenommen und direkt wieder im nächsten Spiel auf Pogba gesetzt, allerdings auf einer sehr komischen Position.
Ja, genau. Gerade wenn wir defensiv uns das anschauen, war es ein 4-4-2 bei beiden Mannschaften. Interessant ist, dass das bei City wesentlich natürlicher wirkt, wenn die auf Außen mit Sterling und Mahrez verteidigen. Gerade im Gegensatz zu United, die jetzt mit Greenwood und Pogba die langen Wege links und rechts nach hinten machen mussten, hat man gesehen, Pogba hat da keine Lust drauf. Also ja, er hat sich reingekämpft.
Keine Überraschung auch, ne?
Er hat sich reingekämpft, aber es ist halt nicht seine Position.
Nee, man fragt sich ja trotzdem auch, warum Solskjaer weiterhin so spielt, weil er ist jetzt ja auch schon länger im Amt und mittlerweile dürfte ja jeder gesehen haben, dass Pogba kein Flügelspieler ist. Aber trotzdem, er glaubt da weiterhin an ihn. Naja, er wird schon seine Gründe haben. Dann kommen wir jetzt mal zum Spiel an sich. Und da ist uns vor allem aufgefallen, dass beide Mannschaften relativ energisch gepresst haben, was ja doch mutig ist von Man United, da sie natürlich Man City dementsprechend auch größeren Raum gelassen haben, falls die erste Pressing-Reihe überspielt wurde. Wie fandest du, hat es geklappt, das Pressing?
Hat mich sehr gewundert, weil Uniteds Pressing, wofür sie ja absolut nicht bekannt sind, hat sehr gut funktioniert, vor allem in der ersten Halbzeit. Da haben sie sehr hoch gepresst, sehr intensiv, lange Wege gemacht, eben auch ein Pogba, von dem man das überhaupt nicht kennt. Hat in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert. Ich denke auch, ich hatte es angesprochen, es liegt vor allem daran, dass die Ballbesitzstatistik nur 50-50 war. Und zweite Halbzeit hat sich das Ganze ein bisschen gedreht. Da hatte City in meinen Augen mehr Zugriff, gerade im Pressing. Und United geriet ein bisschen ins Schwimmen, aber insgesamt immer noch kontrolliert.
Was mich da auch sehr überrascht hatte, war, wie gut sich die Man U-Defensive aus dem aggressiven Pressing von City gelöst hat. Also in der Innenverteidigung spielen ja nicht gerade zwei, zwei Ballkünstler mit Lindelöf und Maguire, die auch nicht für ihr großartiges Aufbauspiel bekannt sind. Aber die haben es echt solide gemacht und haben da auch keine großen Fehler verursacht, die zu eventuellen Chancen geführt hätten.
Ja, bin ich bei dir. United defensiv endlich mal wieder ein sehr starkes Spiel gemacht. Ja. Ich bin auch Riesenfan von den Außenverteidigern, vor allem in dem Spiel. Wan-Bissaka ist für mich defensiv einer der besten Premier League-Verteidiger. Also egal, ob der gegen Sterling spielt oder sonst wen, auch in der Champions League, immer wenn sie die großen Spiele haben, ist er hinten absolut eine Bank.
Wurde ja auch schon etwas als Flop verschrien von einigen auf der Insel. Aber du hast recht, defensiv ist er definitiv stark. Was mich auch sehr gewundert hatte, war, dass Maguire sehr sicher aufgetreten ist. Steht ja gerade auf der Insel massiv in der Kritik. Natürlich auch sein Preisschild dementsprechend arg diskutiert. Von 80 Millionen kam er ja von Leicester. Aber er hat ja wirklich alles rausgehauen und war da hinten sicherlich die Bank, die man auch braucht gegen eine Mannschaft wie City. Dann natürlich jetzt die Frage, ist Man Citys Plan aufgegangen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dieser offensichtliche Plan, den man auf der Ausstellung herauslesen konnte mit dem Ballbesitz, hat nicht funktioniert. Aber trotzdem war es relativ kontrolliert. Sie haben wenig zugelassen. Ich meine, man darf nicht vergessen, man spricht jetzt immer von City, vom klaren Favoriten, aber auch United hat Qualität. Und Bruno Fernandes spielt eine unfassbar gute Saison. Vorne mit Rashford, einen starken Spieler. Schwierig. Also ich glaube, dass sich beide relativ neutralisiert haben und es war ein ausgeglichenes Spiel.
Was ja auch viele überrascht hat, dass überhaupt kein Platz für Foden war in dem Spiel. Ich hätte mir da auch mal in der Zwischenzeit gedacht, als Mahrez ein bisschen durchgehangen hat, dass jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt wäre, um mit Foden nochmal einen ganz anderen kreativen Spieler da vorne zu bringen, der vielleicht auch Shaw vor ein bisschen größere Probleme hätte stellen können. Aber ja, Pep vertraut da Foden anscheinend noch nicht, in so einem Derby wirklich ja, die entscheidende Kraft zu sein.
Ja, ich glaube, man muss das hier mal für alle erklären. Wir beide sind riesen Foden-Fans. Also bei uns wird er immer in der Startelf stehen. Ja. Aber steht er bei Guardiola eben nicht. Wenn man sich jetzt die letzten Spiele anschaut, ist er in der Champions League gesetzt. Aber anscheinend auch nur, weil da die Spiele nicht mehr so wichtig sind. Und in der Liga stand er jetzt die letzten 6, 7 Partien nicht auf dem Feld, obwohl er zum Saisonbeginn noch gesetzt war. Also schwierige Entwicklung da.
Und würdest du sagen, dass am Ende trotzdem beide zufrieden waren mit dem 0-0? Weil es ist ja auch völlig klar, beide hätten eigentlich einen Dreier gebraucht, um wieder nach oben sich orientieren zu können. Aber das 0-0 am Ende hat halt keinem weitergeholfen, aber trotzdem hat auch keiner verloren.
Ja, tabellarisch gewinnt niemand, denke ich, wussten auch alle, aber niemand wollte das Derby verlieren. Ich glaube, in Manchester wird da auch unfassbar großer Bohai drum gemacht, wer dieses Spiel gewinnt. Und solange dann am Ende kein Verlierer rauskommt, können auch alle eigenermaßen zufrieden sein. Aber für mich ist jetzt noch interessant, ist City noch ein Meisterschaftskandidat?
Also für mich in der Verfassung nicht, denn ihre große Stärke war ja immer das Offensive. Diese überfallartigen Angriffe über die Außen, über Mahrez, über Sterling oder auch eben über einen Foden, die haben jetzt gar nichts gezeigt im Derby. Dementsprechend in der aktuellen Form noch nicht. Was natürlich auffällt, die Defensive. Ja? Der einzige Schwerpunkt vielleicht von City, den man noch verbessern musste in den letzten Jahren, ist mittlerweile stark verbessert worden. Und vielleicht, wenn sie jetzt ihre Offensivprobleme wieder in den Griff bekommen, dann könnten sie definitiv um den Titel spielen, von Englisch gesprochen.
Ja, ich denke auch. Ich habe mich heute ein bisschen dabei erwischt bei der Auslosung. Ich als Gladbach-Fan haben ja jetzt mit City einen Hammer losbekommen.
Glück gehabt.
Ja, aber ich habe mich nicht geärgert. Also da sind andere Teams, gegen die hätte ich viel, viel unlieber gespielt. Und das geht in Ordnung. Also ich rechne mir da durchaus Chancen aus, weil City eben nicht mehr so stark ist wie vor ein, zwei Jahren.
Also Leute, Manchester Derby haben wir abgehakt. 0-0 ist es ausgegangen. Am Ende kein Verlierer, aber wenn wir ehrlich sind, absolut kein Gewinner. Das nächste Spiel auf unserer Agenda wäre dann Crystal Palace gegen Tottenham. 1-1 ist es ausgegangen, ein weiterer Punkt für Mourinho Spurs. Wie hast du es gesehen?
Ja, auch wieder kein aufregendes Spiel, aber das sind wir bei Tottenham ja auch nicht gewohnt. Aber ich glaube, du hast da noch eine spannende Statistik zu Kane und Son rausgesucht, weil die ja wirklich eine herausragende Saison spielen.
Ja, und zwar haben sich beide zusammen schon 12 Tore gegenseitig aufgelegt. Das muss man sich mal vorstellen, das ist gleichzeitig auch der Premier League-Rekord, den sie damit eingestellt haben. Also wirklich unfassbar. Und die beiden alleine hätten ja fast schon eine Meisterschaft verdient.
Ja, absolut. Wie siehst du die restliche Mannschaft? Gibt es da irgendwelche Veränderungen, die du vor allem positiv hervorheben möchtest?
Also da fällt natürlich auf den ersten Blick erstmal dieses monstermäßige Mittelfeld auf mit diesen drei absoluten Zweikampfmaschinen, Ndombele, Sissoko und Heuberg, wobei natürlich auch Mourinho ein riesiger Heuberg-Fan ist und dementsprechend fügt sich da gerade alles zusammen.
Ja, ich denke auch, das passt endlich wieder. Also bei Mourinho, man sieht so ein bisschen, das Feuer in den Augen ist zurück.
Absolut, ja.
Und er hat wieder seine Spieler, mit denen er sich auch identifizieren kann. Und das passt im Moment.
Also ich würde sagen, es freut uns auch alle riesig für Mourinho, der ja schon so ein bisschen abgeschrieben wurde auf der Insel. Nach seinem Menu-Engagement wurde ihm ja eigentlich keine Chance mehr auf einen Titel zugerechnet. Und jetzt beweist er es vielleicht allen dieses Jahr und holt das Ding, man weiß es nicht. Und jetzt kommen wir mal zum Spiel. Das war ja doch eher eine lahme Partie. Natürlich mit ein paar Chancen mehr für Tottenham, vor allem in der ersten Halbzeit. Kane hat da ja das 1-0 gemacht durch ein Weitschusstor. Da sah auch Guaita, der Torwart der Londoner, überhaupt nicht gut aus und machte eine total unglückliche Figur. Allerdings, Guaita wurde danach noch zum Matchwinner, weil er hat natürlich seine Mannschaft mit unglaublichen Paraden im Spiel gehalten. Und dementsprechend konnte Palace noch ausgleichen in der 81. Minute durch Jeffrey Schlupp, den ja auch noch viele aus seinen Leicester-Meisterschaftszeiten in Deutschland kennen. Und dementsprechend war es wieder ein Punkt mehr für Tottenham. Meinst du, Mourinho war zufrieden mit dem Punkt?
Mit dem Punkt sicherlich nicht, mit der Spielweise schon. Es war wieder sehr kontrolliert, defensiv stabil. Ich denke, wir alle wissen, Mourinho steht nicht auf Spektakel, aber es war zu wenig. Also, wenn man sich die Tabelle anguckt, das ist oben immer noch sehr eng und man hätte wieder Punkte gut machen können auf Liverpool, auf City. Ja, ich glaube, keiner der Big Six hat dieses Wochenende dreifach gepunktet.
Ja.
Schwierig. Meinst du denn, die haben das Zeug, das am Ende zu holen?
Das ist die Frage, die auch gerade diskutiert wird. Ist dieses Tottenham-Team wirklich so stark, um Meister zu werden? Sie waren ja vor einigen Jahren schon mal dran, als Pochettino damals Zweiter wurde. Und damals hat man gesagt, Tottenham, die werden nie mehr Meister. Aber mittlerweile mit eben dieser Siegermentalität, die auch natürlich Mourinho zuzurechnen ist, ich könnte es mir schon vorstellen, vor allem natürlich, wenn jetzt noch Bale vielleicht reinkommen sollte. Diese Dreieroffensive mit Son, Kane und Bale, das ist absolut tödlich.
Ja, es ist, ich sehe nur problematisch, dass sie in der Breite relativ schwach aufgestellt sind. Also Ndombele war, glaube ich, vor ein, zwei Wochen kurz verletzt. Da ist Lo Celso dann mal in die Startelf rotiert und hat ein absolut schwaches Spiel gemacht. Also auch einer, für den sie viel Geld ausgegeben haben, wo man gehofft hat, das ist vielleicht mal wieder ein Zehner wie Eriksen, der in die Fußstapfen treten kann, aber hat kaum Leistung gebracht. Also schwierig in der Breite, aber wenn sie mit diesen Top-Spielern weiter die Leistung halten können, ist da durchaus was drin.
Ganz kurzes Wort nochmal zum Punkt Geld ausgeben bei Tottenham. Das ist ja eigentlich kein gern gesehenes Mittel bei den Tottenham Hotspurs. Mit Daniel Levy haben sie natürlich einen der wohl geizigsten Chairmen in der Premier League.
Absolut.
Er mag einfach nicht, wenn man viel Geld ausgibt. Aber bei Ndombele haben sie es ja mal gemacht vor ein paar Jahren, als sie über 60 Millionen für ihn investiert haben. Er galt ja auch schon als Flop. Er hat sich überhaupt gar nicht anpassen können in England. Aber mittlerweile, also ich finde ihn super stark. Der gewinnt jeden Zweikampf, der Junge, der ist immer aktiv und auch einfach unglaublich wichtig mittlerweile schon für die Verbindung zwischen Mittelfeld und zwischen Angriff.
Ja, absolut. Kein klassischer Zehner, wie es Eriksen war, aber extrem physisch, mit viel Tempo dann auch in den einzelnen Aktionen im Zweikampf. Brutal gute Verstärkung.
Also wir resümieren, Tottenham definitiv mit Chancen auf den Titel dieses Jahr. Mal schauen, was da die Zukunft noch so bringt. Dann gab es das nächste spannende Spiel, das nächste auch enge Spiel zwischen Fulham und Liverpool. Es ist ebenso wie das Spiel Palace gegen Tottenham 1-1 ausgegangen. Wieder nur ein Punkt für Klopp, die ja schon im letzten Premier League-Spiel 4-0 gegen die Wolves gewonnen hatten. Da konnte man ja zwischenzeitlich schon von einem Aufschwung sprechen an der Anfield Road. Aber jetzt wieder nur das Unentschieden. Das ist zu wenig, oder?
Ja, viel zu wenig. Also als ich mich hier so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet habe ich mir schon eine Lobeshymne auf Liverpool zurechtgelegt, aber dann spielen die so ein Spiel. Also
Ja.
Riesenenttäuschung. Klar, auch die mit der Champions League-Belastung, aber ist keine Ausrede. Also wenn man die erste Halbzeit gesehen hat, Fulham viel, viel stärker mit viel mehr Chancen. O ohne Idee. Also Liverpool ohne Konzept und sowas ist völlig unverständlich, vor allem weil die erste Garde auf dem Platz stand.
Ja, auch Klopp ist ja gerade sehr kritisch, was die Spielplanansetzung der FA betrifft. Und er ist ja wirklich eigentlich wöchentlich sich am Beschweren. Und jetzt gab es ja ein weiteres Opfer des, ja, vielleicht des engen Terminplans mit der Verletzung von Diogo Jota, der jetzt 2 Monate ausfällt. Die Reihen lichten sich weiter bei Klopps Team. Aber trotzdem konnte er mit seinem ja, eingespielten Dreiersturm mit Mané, Firmino und Salah an den Start gehen. Da müsste man eigentlich davon ausgehen, dass die drei sich wirklich mittlerweile auswendig kennen. Aber trotzdem hat es überhaupt gar nicht funktioniert gegen Fulham, oder?
Nein, absolut nicht. Also man muss vielleicht doch dazu sagen, Jota ist ja nicht der einzige Ausfall, gerade in der Abwehr mit Gomez und daher haben sie viele Probleme. Auch im Mittelfeld finden sie keine richtige Stabilität. Schwierig, aber eigentlich, du musst mit so einem Dreiersturm die Spiele gewinnen. Also
Absolut.
haben sie ja auch in den letzten Jahren. Das ist ja nichts Neues.
Ja, vor allem gegen Fulham, die ja auch defensiv diese Saison schon unglaubliche Probleme hatten und lange überhaupt gar keine Innenverteidiger mehr zur Verfügung hatten, weil im Sommer da einfach ganz schlecht eingekauft wurde. Aber sie schaffen es, nur ein Tor zu kassieren. Und Fulham war ja vor allem auch in der ersten Halbzeit fast stärker als Liverpool, hat sich mehr Chancen rausgespielt und dementsprechend war es ja fast glücklich für Klopp, dass er dann nur mit 1-0 in Rückstand gegangen ist.
Ja, absolut. Aber man muss ihm auch zugutehalten, in der zweiten Halbzeit, als er dann Minamino brachte und offensiver wurde, haben sie deutlich zugelegt und dann am Ende auch verdient den Ausgleich gemacht. Vielleicht noch zum Elfmeter. Also
Ja,
ich denke,
definitiv.
jeder Fußballfan weiß, das war ein Witz. Also sowohl Ausführung als auch Herausholen, schwierig.
Man muss dazu sagen, es war ein Handspiel, was zu dem Elfmeter geführt hat. Und ja, die Handspielregel ist, glaube ich, gerade keinem Fußballfan mehr so richtig bewusst, was da jetzt strafbar ist und was nicht. Also da ist ja auch die Auslegung von Spiel zu Spiel unterschiedlich mittlerweile. Da gab es den Elfmeter, der auch da natürlich genutzt wurde. Und dementsprechend endete dieses Spiel dann 1-1. Aber die Handspielregel, die muss geändert werden, oder?
Ja, absolut. Ist längst überfällig. Ich glaube, wir haben alle noch die Interviews von Favre im Kopf, wo er sich unfassbar darüber aufregt, dass die Abwehrspieler mit den Händen hinterm Rücken gequält durch den 16er laufen und versuchen, Flanken zu blocken. Das kann nicht sein. Also jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass das eine Riesenlücke ist, die einfach das Spiel auch kaputt macht. Wenn man nur noch versucht, halb hoch, knapp neben den Körper zu schießen, damit der vielleicht gegen die Hand geht, das kann nicht im Sinne des Sports sein.
Und natürlich das 1-1 war auch natürlich ein Rückschlag für Klopp im Meisterschaftsrennen. Die Frage ist natürlich, kann Klopp mit den vielen Verletzten noch ein meisterschaftsfähiges Team an den Start stellen? Auf Dauer gesehen, was meinst du?
Auf Dauer, also dieses Jahr, denke ich schon, dass sie Chancen haben,
Meinst du
aber
wirklich?
ja, aber
Okay.
nur, weil die anderen auch schwächeln. Also, wenn wir jetzt die letzten 2, 3 Jahre zurückgucken, da war ja Liverpool und City auf einer ganz anderen Ebene, die haben Punkte geholt ohne Ende.
Über 100 Punkte
Ja,
teilweise, ja.
das war irre. Dass das nicht gehalten werden kann, ist klar. Und aber auch nur deswegen, weil das im Moment eben keiner auf den Platz bringt, haben solche Teams Chancen. Also, wenn wir gucken, Chelsea, Tottenham, City, Liverpool, alle noch mit Titelchancen.
Also aufatmen für alle Liverpool-Fans unter den Hörern. Und wir gehen direkt weiter zum vielleicht nächsten Titelaspiranten. Der hat nämlich gespielt beim FC Everton und die Rede ist natürlich von Chelsea. Die haben allerdings 1-0 verloren gegen die Mannen von Carlo Ancelotti. Das war ja auch so ein bisschen das Duell von Ancelotti und Lampard, das Duell Förderer gegen Spieler. In diesem Fall gewinnt der Förderer mit Ancelotti mit 1-0. Und versetzt demnach auch Chelsea einen großen Rückschlag im Meisterschaftsrennen.
Ja, absolut. Wenn wir vielleicht kurz auf die Aufstellung schauen, dann sieht man bei Chelsea, dass eigentlich auch ähnlich wie bei United kein Flügelspieler auf dem Platz stand. Also es war mit Havertz und Werner zwei Außenspieler, die wir aus der Bundesliga kennen. Aber wir wissen, das sind keine Flügelspieler. Die fühlen sich im Zentrum lieber. Ein Werner ist im Sturm immer noch 10-mal stärker als auf dem Flügel und ein Havertz auf der 10 sowieso. Also für mich unverständlich.
Natürlich die Frage, Lampard spielt gerne mit dem 4-3-3. Passt da überhaupt Havertz rein? Man könnte natürlich sagen, als rechter Achter, aber da gibt es ja auch schon welche, die Lampard da Havertz vorzieht. In diesem Spiel hat auf der rechten Acht Mateo Kovacic gespielt, der ja auch gesetzt zu sein scheint unter Lampard. Also vielleicht müsste Havertz da demnächst sogar vielleicht ganz weichen aus der Startelf. Was natürlich für ihn auch nicht akzeptabel ist, weil der ist nach Chelsea gegangen, um da den nächsten Schritt zu machen, um da dauerhaft zu spielen in der größten Liga der Welt und dann ganz außen vor zu sein, das kann ihm nicht gefallen.
Ja, vielleicht muss man in dem Kontext noch sagen, ich glaube, Lampard hat sich heute oder gestern auch nochmal geäußert, dass man dem Jungen Zeit geben muss.
Ja.
Also man musste kein Prophet sein, um zu sagen, dass Werner wahrscheinlich ein bisschen leichter ankommen wird als Havertz, weil er einfach leichter in diese Mannschaft passt und älter ist, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Ein Havertz wird jetzt in Schutz genommen, zu Recht, aber es ist halt zu wenig. Also wenn wir sehen, wer spielt denn da auf der Acht, auf seiner Position, das ist ein Mount, auch Spielgestalter, aber keine Übermacht. Also wir wissen, was Havertz kann. Wir haben es bei Leverkusen gesehen. Der hat die Mannschaft geführt. Der war schon so reif, um in so einer Mannschaft auch zu spielen. Und irgendwie kriegt das im Moment nicht auf den Platz.
Mittlerweile fragen sich also sogar schon manche, vielleicht etwas überfrüht, ob Havertz Stil überhaupt nach England passt, weil er hält den Ball ja häufig etwas länger, als es andere tun, ist nicht so spritzig, nicht so schnell wie ein Werner. Meinst du, der kann sein Spiel da ein bisschen anpassen oder braucht einfach generell Zeit, um sich da einzugewöhnen?
Ich glaube nicht, dass er seinen Spielstil irgendwie anpassen muss. Also wenn wir Quervergleiche ziehen zu deinem Lieblingsverein, zu Aston Villa, wenn wir einen Grealish sehen, der hält den Ball auch unfassbar lange und kommt auch über den Antritt. Und wenn wir jetzt bei Havertz schauen, ja, er ist vielleicht nicht der wendigste Spieler, obwohl er trotz seinen, weiß ich nicht, 1,95 oder was der auf den Platz bringt, immer noch beweglich ist. Der kommt ja auch über Sprintgeschwindigkeit, ein sehr schneller Spieler, was viele vergessen, aber eben vor allem über die Technik und über die Pässe, die er spielt, über die technische Finesse.
Chelsea steht mittlerweile an fünfter Position in der Liga. Die Verantwortlichen von Chelsea haben in der Sommerpause 220 Millionen Euro ausgegeben. Eine riesige Summe. Natürlich auch die Frage, wie erfolgreich muss da jetzt ein Lampard sein mit einer quasi ganz neu formierten Mannschaft? Muss der sogar vielleicht im ersten Jahr direkt Meister werden?
Mir tut er ein bisschen leid. Also auch so, wenn ich im Freundeskreis mit Leuten drüber gesprochen habe, die haben alle gesagt, mit dem Kader musst du Meister werden. Das ist eine Riesentruppe. Ja, verstehe ich, aber wir sind eben nicht auf der PlayStation im Karrieremodus, sondern es braucht Zeit, die Spieler irgendwie einzupflegen in das System. Also und wenn man jetzt auf die Tabelle schaut, Chelsea Fünfter, ja, aber mit 22 Punkten und der Tabellenführer hat 25. Da ist man ein Dreier dahinter. Ich finde, man spielt eine sehr solide Saison. Ob Lampard der Richtige ist, schwierig. Ich bin auch kein riesen Lampard-Fan. Aber man muss denen Zeit geben und die Resultate nur für sich gesehen sind völlig in Ordnung.
Aber meinst du, sie hätten vielleicht schon eine Chance in diesem Jahr wirklich auf den Titel? Weil wir haben es ja gerade schon gesagt, die Favoriten, die schwächeln und dementsprechend muss ja jemand Meister werden in der Liga. Und Chelsea könnte natürlich die Mannschaft sein, die am Ende alle anderen auslacht, wenn sie sich mehr eingespielt haben, wenn sie ihren Rhythmus finden. Und dann ist es einfach eine bärenstarke Mannschaft. Also ich glaube, sie könnten dieses Jahr schon wirklich Anwärter sein. Aber die Leistungen zeigen es gerade einfach überhaupt gar nicht.
Ja, absolut. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass in 2-3 Jahren an Chelsea eventuell kein Vorbeikommen mehr sein kann in der Premier League, wenn alle so den Weg gehen, wie man es glaubt. Aber im Moment immer noch sehr durchwachsen, wenn man überlegt, was sie da für ein Theater mit ihrem Torwart haben. Ja, ich glaube, wir kennen alle die Geschichten um Kepa, der sich kurz nach zum Manager ernennt. Und ich weiß nicht, ob so eine Mannschaft das Zeug hat, jetzt über eine ganze Saison die Punkte solide zu holen.
Ja, das stimmt. Also, jetzt kommen wir zu unserem Überraschungsspiel, mit dem vielleicht eher wenige Hörer gerechnet hätten. Aber wir wollen ja unsere Hörer auch ein bisschen schlauer machen in der Breite. Und dementsprechend möchten wir auch etwas reden über das andere Derby, was stattgefunden hat an diesem Spieltag. Nämlich über Wolverhampton Wanderers gegen Aston Villa. Der Robin hat es gerade schon angesprochen. Ich bin ein riesiger Aston Villa-Fan seit meiner jüngsten Jugend. Dementsprechend natürlich auch das Spiel, auf das ich mit am meisten geschaut habe. Und da gab es diesmal kein Unentschieden, da gab es wirklich einen Sieg.
Ja, hätte wohl kaum einer mit gerechnet. Villa sogar relativ souverän gegen Wolves gewonnen. Wenn ich mir jetzt hier die Ausstellung angucke, dann ist hier alles nur gelb und rot. Ich weiß nicht, du hast das ganze Spiel gesehen, vielleicht willst du da 2-3 Takte zu sagen.
Dazu muss man natürlich sagen, der Schiedsrichter war da Mike Dean. Und es gibt wohl keinen Schiedsrichter auf der Insel, der kontroverser diskutiert wird als Mike Dean. Ich denke, wir alle kennen Geschichten, wo er nach Toren jubelnd abdreht oder wo er einfach sich mal 10 Meter entfernt stellt von einem Gerangel und die Arme verschränkt und mal entspannt zuschaut. Und er hatte relativ Bock, glaube ich, auf das Spiel, Mike Dean, und hat wirklich für jede Berührung eine gelbe Karte gegeben. Also das war bei Weilen kein Fußball mehr, wenn da für jede Berührung eine gelbe Karte gezückt wurde. Am Ende gab es 7 gelbe und 2 rote Karten. Und natürlich eine viel zu harte Leitung. Aber natürlich, es war ein Derby. Ohne Fans zwar, aber es war ein Derby. Aber anders als bei dem Manchester Derby, wo ja eigentlich keine Emotionen im Spiel waren. Hier waren Emotionen im Spiel. Es gab eigentlich nur 2 Kämpfe. Natürlich Adama Traoré auf rechts bei den Wolves. Ein Spieler, der extrem körperlich spielt, der auch extrem schnell ist. Und Verteidiger müssen natürlich immer extrem auf der Hut sein, wenn sie gegen ihn spielen. Wolves generell eine Mannschaft, die sehr eklig spielt. Ich glaube, keine gegnerische Mannschaft freut sich, wenn sie gegen die Wolves spielen muss. Und am Ende hat das Ergebnis so ein bisschen reingepasst in die Saison der Wolves, die ja doch eher unglücklich agieren, diese Spielzeit. Und zwar hat dann Nelson Semedo in der Nachspielzeit noch einen Elfmeter verursacht, als er McGinn einfach umgerannt hat im Strafraum. Und dann gab es doch noch den Siegtreffer für die Jungs aus Birmingham, und zwar die in Claret and Blue, die von Aston Villa mit 1-0. Ganz wichtiger Sieg. Auch um natürlich so eine Richtung vorzugeben in der Saison. Sie haben extrem stark gespielt, schon beim 7-2 gegen Liverpool zum Beispiel. Und mittlerweile sind sie Zehnter, haben allerdings auch 1 oder 2 Spiele weniger als andere Mannschaften. Und dementsprechend eine gute Spielzeit liegt da vor den Villains. Was meinst du? Bist du da auch optimistisch und kannst mir da Hoffnung machen?
Ja, kann ich tatsächlich. Wir haben ja schon ein paar Spiele zusammengeschaut. Und wenn man gerade den Vergleich zieht zum letzten Jahr, wo sie sehr, sehr, sehr knapp dem Abstieg entrunden sind. Ist das jetzt eine starke Weiterentwicklung? Also man hat mit Watkins einen Spieler gekauft, der sofort funktioniert, der perfekt ins Spielsystem passt.
Aber auch viel Geld, über 30 Millionen, meine Freunde,
ja? Hätte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht jeder unterschrieben, aber im Nachhinein schon, wenn man sich das Spiel gegen Liverpool anguckt, der hat Riesenpotenzial, der Junge. Vielleicht zum Personal noch ganz interessant. Bei den Wolves war Jimenez, ich glaube, die meisten haben es mitbekommen, mit einer sehr schweren Kopfverletzung jetzt erstmal raus.
Gute Besserung an der Stelle, ja.
Auf jeden Fall. Dafür hat Fabio Silva gespielt und auch bei den Villains gab mit Ramsey ein ganz junger Spieler auf dem Platz.
Ja, Ramsey ist erst 19 Jahre alt, kommt aus der Aston Villa-Jugend, genau wie Grealish. Also da sind zwei ganz, ganz junge und auch trotzdem sehr gute Spieler schon in unseren Reihen. Auf der anderen Seite, wie du gesagt hast, Fabio Silva, auch erst 18 Jahre alt. Und es war spannend zu sehen, wie dann beide direkt in ihrem ersten Startelf-Debüt ja, vorankommen. Und beide haben es gut gemacht. Ramsey hat die Bälle gut verteilt im Villa-Mittelfeld und Silva war durchaus gefährlich vorne im Wolves-Sturm. Aber am Ende gab es ein 1:0 der Villains. So, dann machen wir jetzt weiter mit einer kleinen Diskussion. Und zwar gehen wir hier auf die Big Six ein. Es gab an diesem Spieltag, du hast es schon vorher gesagt, keinen einzigen Sieg der sogenannten Big Six. Das ist natürlich außergewöhnlich.
Ja, absolut. Und irgendwie drängt sich dann natürlich die Diskussion auf, ob das wirklich noch die Big Six sind oder ob sie nicht langsam eingeholt werden.
Und wer gehört dazu und wer gehört nicht mehr dazu eigentlich, ne?
Das ist die Frage. Ich denke, wenn wir jetzt die letzten Jahre anschauen, dass Liverpool und City dazugehören, da muss keiner drüber streiten,
Ja.
was sie für eine Entwicklung gemacht haben, was sie für Saisons gespielt haben. Das war ja unfassbar. Da wurden Rekorde gebrochen ohne Ende.
Ja.
Schwieriger sieht es aus bei Vereinen wie Arsenal oder auch Chelsea, die bis vor einem Jahr auf jeden Fall im Abwärtstrend waren.
Ja, definitiv. Aber ich finde, in diesem Jahr hat es so ein bisschen die Spreu vom Weizen getrennt, was auch einfach die Ambitionen der beiden Clubs angeht, wenn man jetzt nochmal bei dem Vergleich Chelsea und Arsenal bleibt. Chelsea, wie gesagt, hat unglaubliche Summen ausgegeben auf dem Transfermarkt. Und man hat gemerkt, sie wollten wirklich nach vorne kommen, sie wollten Lampard unterstützen und sie wollen auch langfristig wieder Meister werden. Und Arteta dementsprechend hat eigentlich fast keine Unterstützung bekommen, hat mit Partey seinen Wunschspieler bekommen. Aber dementsprechend gab es eigentlich keine großen weiteren Verstärkungen. Würdest du trotzdem sagen, dass Arsenal noch in die Reihe der Big Six fällt? Oder muss man da jetzt ein bisschen differenzieren?
Traditionell gesehen mit dem Begriff verbinde ich immer noch Arsenal. Wenn ich Spiele sehe, wo Arsenal spielt, dann bin ich geneigt, die anzuschauen, weil das ist
Ja.
einfach immer noch ein großer Name. Aber im Moment halt sehr schwierig. Als Arteta zu Arsenal kam, war ich eigentlich ziemlich euphorisch und dachte, das passt absolut. Also Co-Trainer von Pep Guardiola geholt. Ich habe schon Kicker-Artikel gelesen, wo stand, ist nicht eigentlich Arteta das Genie hinter
Ja,
Pep Guardiola
das
Fußball?
Mastermind, ja.
Ja, das macht, aber stand jetzt nein. Also es klappt nicht.
Nee, was ja auch viele immer be bemängeln, sind zum Beispiel seine Analysen in der Öffentlichkeit nach schlechten Spielen. Er ist da meistens ja sehr kritisch, aber ändert dann häufig nichts. Auch die vermeintlich guten Spieler bei Arsenal, wenn man sich jetzt das Team anschaut mit Aubameyang, mit Lacazette, kommen nicht wirklich zum Zug. Das sind ja auch Spieler, die eigentlich so eine Mannschaft tragen müssten, machen es aber jetzt gerade nicht. Wir müssen uns jetzt nicht über die Größe vom Arsenal Football Club unterhalten. Ein riesiger Verein mit einer unglaublichen Fanbase auf dem ganzen Planeten. Aber im Moment hakt es da gewaltig.
Ja, und im Endeffekt liefert nur Lacazette und Aubameyang. Also vor allem Aubameyang in den letzten 3 Jahren trotzdem auf einem brutal guten Niveau gespielt. Hat auch dann jetzt hier mit einem Wechsel überlegt, wurde aber der Riegel vorgeschoben, hat einen riesen Vertrag bekommen. Es ist schwierig, ob das die richtige Entscheidung war, weil der ist jetzt auch schon in die Jahre gekommen, schon 31. Und ob man da jetzt wirklich seine Zukunft reinlegt, auch umstritten.
Aber es gibt ja durchaus auch Mannschaften, die jetzt in den letzten Jahren nach oben streben. Und dass man vielleicht den Begriff der großen Clubs erweitern müsste. Natürlich ist jetzt zum Beispiel ein Verein wie Leicester von der Fanbase her oder von der Tradition kein vergleichbarer Verein mit einem FC Arsenal oder mit Chelsea. Aber sie sind doch ambitioniert und sie spielen vor allem auch guten Fußball und haben auch noch bessere Spieler an ihren Reihen. Leicester zum Beispiel.
So sieht's aus. Gerade ein Maddison, ein Vardy, das sind Namen, die sind mittlerweile international bekannt. Die bringen unfassbare Leistungen. Ich glaube, jeder kennt den Lebenslauf von Vardy, der immer wieder mit Hammeraktionen auf sich aufmerksam
Ja.
macht, wie er jetzt letztens die Eckfahne zertreten hat.
Ja. Hammeraktion.
Hammer Typ.
Ja.
Aber man muss halt auch sehen, da spielen noch so Leute wie Christian Fuchs oder Fofana, die kein Schwein kennt, außer die Deutschen vielleicht den Fuchs. Ob die jetzt schon das Zeug haben, auf
Fuchs wird
lange
nicht
Sicht.
älter anscheinend. Fuchs altert überhaupt gar
Null,
nicht. Der könnte
null.
noch bis 50, glaube ich, da links hinten spielen und die Dinger da lang die Linie lang kloppen.
Ja, muss man schauen. Also auf jeden Fall lässt er ein interessantes Projekt. Man hat ja so ein bisschen die Befürchtung, dass sie nach dem Meisterjahr irgendwie ein bisschen in Abbruch kommen, wo jetzt Hammerspieler, die verlassen haben, wie Mahrez oder Kanté, die das Team ja auch getragen haben. Aber es sieht im Moment so aus, als könnten sie das gut kompensieren. Die haben mit Preet und Tielemans gute neue Spieler dazu geholt. Auch ein Tielemans diese Saison schon mehrfach getroffen. Super Pässe, super Abschlüsse. Also ein interessantes Projekt.
Nee, vor diesem Hintergrund muss man ja auch mal auf Spieler eingehen, die außerhalb der sogenannten Big Six spielen. Da hätten wir zum Beispiel natürlich bei Leicester einen Maddison oder bei Aston Villa einen Jack Grealish, die ja unfassbar spielen und immer wieder mit Assists und mit Toren auch auf den Spielberichtsbogen kommen. Würdest du sagen, die beiden müssen irgendwann zu einem großen Club wechseln, um ihr Standing auch so ein bisschen zu behalten oder zu verbessern? Oder ist es vielleicht auch mal eine andere Entwicklung, wenn dann so gute Spieler bei vermeintlich kleineren Vereinen bleiben und dementsprechend treu sind?
Schwierig, also ich glaube, wenn wir uns jetzt Grealish angucken, jetzt dieses Jahr, jeder kennt ihn mittlerweile, er ist in jedem vorläufigen Team der Saison, weil er eine Hammer-Spielserie spielt.
Nationalspieler mittlerweile auch,
Ja,
ja.
genau, auch da Bestnoten bekommen, also es geht auch so, aber die Frage ist, ging es nicht schneller? Also wenn Grealish sich vor 2 Jahren von Aston Villa getrennt hätte und der jetzt Erfahrung gesammelt hätte bei Tottenham, Arsenal, bei einem höheren Club, vielleicht wäre er da jetzt schon früher oder wäre noch weiter, man weiß es nicht, aber es geht eben auch so und ich finde es schön, dass es geht.
Und vor allem schön ist ja auch zu sehen, dass dann auch solche Spieler Chancen in der Nationalmannschaft bekommen. Gareth Southgate ist ja eigentlich nicht einer, der Debüts einfach so verschenkt. Ich meine, Jack Grealish, der musste jetzt über Jahre Topleistungen bringen, hatte natürlich auch hier und da mal seine Eskapaden, aber einfach ein unfassbarer Fußballer. Eigentlich ein Spieler aus der alten Schule, hält den Ball lange und hat so ein wahnsinniges Flair bei seinem Spiel. Jetzt ist er endlich Nationalspieler und vielleicht bleibt er jetzt ja doch längerfristiger bei unserem Club, bei Aston Villa.
Ja, kann man hoffen, gerade weil das Finanzielle natürlich in England auch leichter ist. Also, wenn man jetzt mal vergleicht mit Augsburg oder anderen Teams in der Bundesliga, die hätten
Guter
niemals,
Vergleich, ja.
niemals die finanziellen Mittel, so einen Spieler lange zu halten. Aber in England geht das halt. Und Grealish liebt Aston Villa, liebt den Trainer. Warum nicht? Das kann klappen.
Auf jeden Fall. Dann wollen wir euch noch kurz die Endstände der anderen Partien durchgeben. Leeds hat den Auftakt gemacht des Spieltags und gegen West Ham mit 1:2 verloren. Es folgte Newcastle gegen West Brom 2:1. Southampton und Ralfhasenhüttl gewinnen erneut, diesmal gegen Sheffield mit 3:0. Sheffield auch mit einer furchtbaren Saison übrigens.
Absolut.
Leicester, wie gesagt, gewinnt diesmal mit 3:0 gegen Brighton. Und Arsenal, haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, verlieren zu Hause gegen Burnley, das ja auch eine furchtbare Saison spielt und eigentlich vor dem Abstieg spielt, verliert gegen Burnley zu Hause mit 0:1. Dann gab es ja auch an diesem Spieltag die Entwicklung, dass jetzt wieder Fans in die Stadien kommen in England. Es sind meistens nur ein paar Tausend und auch nicht in allen Stadien, aber trotzdem schön, wieder Fans in den Stadien zu sehen, oder?
Ja, es tut gut, absolut. Und auch in Liverpool hat man es, glaube ich, gesehen. Es kam trotzdem eine Atmosphäre auf. Ich will jetzt hier nicht Virologe spielen und das bewerten, wie viel Sinn das macht, aber für den Fußball absolut geil.
Ja, also Fans müssen ins Stadion und dementsprechend natürlich war es dahingehend ein guter Spieltag. Wir haben soweit alle Themen abgehakt und würden uns jetzt von euch verabschieden. Wie gesagt, wir wollen jetzt jeden Spieltag für euch eine kleine Zusammenfassung machen mit ein paar Analysen und Kommentaren. Das war's heute von uns. Mein Name ist Leon Kaminski.
Und meiner Robin Held, wir bedanken uns und ciao.